Wheelspin, der Formel-1-Podcast, wird präsentiert von Dr. Anzai, dein Marktplatz für medizinisches Cannabis.
Herzlich willkommen zu Wheelspin, der Formel-1-Podcast, präsentiert von Chantal Reinhardt und Timo Heuberger.
Herzlich willkommen zurück. Es ist schon Folge 8 des Wheelspin F1 Podcasts. Es ist ein Rennwochenende vergangen. Es sind ein paar andere Dinge noch passiert in der Zwischenzeit. Wir setzen uns heute damit auseinander. Ja, ich würde erstmal dich begrüßen, Timo. Schön, dass du dabei bist.
Mit wem würdest du den Podcast denn auch sonst machen, wenn ich nicht dabei wäre?
Aber ich kann mich ja trotzdem freuen, dass du dabei bist.
Ja, das finde ich toll und ich freue mich auch, dass du dabei bist. Also hallo Chantal.
Ja, hallo Timo. So. Damit, ich stelle mal kurz vor, was wir heute so vorhaben. Da das Rennen ja jetzt nicht sonderlich ereignisreich war in Monza, leider Gottes, haben wir noch ein paar interessante Aspekte bzw. News reingebracht, die noch so im Paddock umhergeflogen sind. Mit denen würden wir uns am Anfang beschäftigen, werden das mal ein bisschen ausdiskutieren und dann kommen wir aufs Rennen. Das ist unsere Idee heute, so machen wir das. Und ich würde auch vorschlagen, wir steigen direkt ein. Timo, erzähl doch mal, wer eine Rückkehr in das F1-Paddock gemacht hat.
Ja, das ist eine, die Christian Horner sehr gut kennen dürfte. Wenn es nach diversen Berichten geht, vielleicht zu sehr kennen dürfte, aus verschiedenen Bereichen. Die Rede ist von Horners Ex-Assistentin Fiona Hewitson, die ist zurück. Letzte Woche gab es schon auch die Bilder, hast du es wahrscheinlich auch gesehen. Da hat man sie zusammen mit den Tauris gesehen, dem Boss von Cadillac. Sind sie schön durchs Paddock von Monza geschlingelt. Und ja, darüber hatten wir berichtet. Also diese Berichte, dass sie in der Formel 1 zurück ist, die gab es. Aber es wurde, also die BBC, die waren die Ersten, die das berichtet haben. Die hatten aber noch nicht verlautbart, wo sie eigentlich unterschrieben hat, beziehungsweise bei welchem Team sie jetzt tätig ist. Dann habe ich mir gedacht, Mensch, den Part muss ich mal übernehmen und haben es dann bei uns in der News-Sendung verkündet, dass sie jetzt bei Cadillac ist. Und ja, am Freitag gab es dann auch die ersten offiziellen Bilder von ihr, einmal mit Dan Tauris, aber auch wie sie einfach so durchs Paddock schlendert. Ja, und jetzt ist sie wieder zurück. Horner
ja,
weg
ist, also,
und sie zurück.
Ja, also ist ja schön für sie. Ich denke mal, gut, man weiß natürlich nicht ganz genau, was ist jetzt passiert, was ist nicht passiert. Aber es ist ja trotzdem schön für sie, dass sie, sage ich mal, auch weitermachen kann. Also jetzt mal angenommen, ne, die Ermittlung hat ja ergeben, eigentlich war da nichts. Das ist ja für sie extrem rufschädigend gewesen. Das ist ja schön, dass dann auch vom Teamchef von beziehungsweise dem CEO von Cadillac dann praktisch dieses Statement kommt, okay, wir stehen auf deiner Seite, wir wollen dir diese Chance geben. Das finde ich toll. Also ne, jeder hat eine zweite Chance verdient, auch wenn sie vielleicht gar nichts falsch gemacht hat. Wie gesagt, ich will mich da jetzt auch gar nicht mutmaßen. Also das soll dann das Gericht am Ende vom Tag entscheiden und nicht ich.
Wird ja das Gericht noch entscheiden? Im Januar nächsten genau. Jahres soll ja dann in London vor einem Arbeitsgericht dieser Fall nochmal aufgearbeitet und aufgerollt werden. Und da darf man sicherlich gespannt sein, ob es die ein oder anderen Details noch gibt, die da in die Öffentlichkeit sickern. Man darf gespannt sein, ob man sie dann vor Gericht sieht, ob Horner auch dabei sein wird oder eben nicht. Ich denke, das ist auch für Horner durchaus relevant, was eine mögliche Rückkehr in die Formel 1 eines Tages betrifft. Was da, also ob und was da noch an die Öffentlichkeit gerät. Und wenn sich vor Gericht herausstellen sollte, dass sie vielleicht gelogen hat, ja, es wird für beide Seiten spannend werden, was da möglicherweise bei herumkommt. Im Januar soll dann darüber verhandelt werden. Aber auf jeden Fall ist es mal ein starkes Zeichen, weil sie war jetzt lange Zeit weg. Februar 2024 ist der Skandal bekannt geworden um ihn und um Fiona. Und in den Medien war ja eigentlich immer nur Christian, der natürlich auch klar dafür gesorgt hat, dass das Team so in zwei Lagern zerfallen ist oder zersplittet ist, wie auch immer. Die österreichische Seite, die hat sich ja von ihm abgekapselt. Das blieb eigentlich auch bis zum Schluss so, weil ja dann auch noch die sportliche Krise dazu kam. Aber so die thailändische Seite, die das hat man ja mal gesehen bei den Rennen danach, bei der Siegerehrung. Das war wirklich so das österreichische Lager mit Helmut Marko, mit Jos Verstappen. Die waren auf der einen Seite, Horner mit seiner Frau und den Thailändern auf der anderen Seite. Also da war es schon wirklich klar, da sind zwei Lager da. Und sie hat sich in all der Zeit ja nie geäußert. Das werde ich mal versuchen zu ändern. Da wird es mal noch eine Interviewanfrage geben. Vielleicht besteht ja die Möglichkeit, jetzt mal in ihrer neuen Funktion mal mit ihr zu sprechen. Ja, aber es drehte sich alles um Horner und von ihr hörte man nicht so viel. Und jetzt das erste Mal am Freitag sie zu sehen im Paddock ist schon auch als klares Zeichen zu sehen, dass sie da eben, wie vielleicht die ein oder anderen meinten, sich eben nicht ihre Finger verbrannt hat oder generell als Person verbrannt ist.
Nee, das ist ja auch schön. Also wie gesagt, es ist immer noch ihr Leben, sie will es ja auch weiterleben und jetzt, sage ich mal, nicht für immer in den Konsequenzen von einem Skandal suhlen. Das ist ja auch total verständlich. Nee, finde ich schön, dass es für sie weitergeht und wie gesagt, alles Weitere, was passiert, wie gesagt, entscheidet das Gericht und was man dann daraus natürlich auch noch schließen kann, Christian Horner kommt definitiv schon mal nicht zu Cadillac. Das ist damit absolut vom Tisch. Das werden die nicht machen. Das wäre ja, entweder er würde sich gar nicht dazu bereit erklären, dahin zu gehen aufgrund ihrer Anwesenheit oder sie würde wahrscheinlich sagen, okay, wenn er kommt, bin ich weg. Oder beide haben einen sturen Kopf und dann knallt es so richtig. Das tut sich kein Team freiwillig an. Das wird auch nicht passieren. Und deswegen.
Aber man hat ja bei Cadillac ja auch schon erklärt, dass es keine Gespräche gab und auch keine geben wird. Also da war schon so eine klare Ansage von Seiten Cadillacs. Also das kann man natürlich jetzt speziell nach dieser Info ausschließen. Er ist ja aber auch mit Aston Martin in Verbindung gebracht worden. Das war ja auch ein Thema letzte Woche. Nee. Aber da kann man eigentlich auch das schon, da muss man eigentlich auch einen Haken dahinter machen, weil er und Adrian Newey, naja, wenn die aufeinandertreffen würden, vor allem eben gerade, weil Horner Newey zum Schluss hinweg eben nicht mehr so gut behandelt hat und bei der Vorstellung vom RB20 Newey zwar dann offiziell da war, aber mit dem Auto eigentlich schon groß nichts mehr zu tun hatte, was ja dann so das Ende der Red Bull-Ära eingeläutet hat. Also da war zumindest mal, ich glaube, aus der Perspektive von Newey eine große Undankbarkeit da. Und deswegen die beiden nochmal in einem Team, Hand in Hand, das kann ich mir auch nicht vorstellen.
Nee, ist aus seiner Position halt einfach schwierig, wenn du es dir mit den Leuten verscherzt. Und die verteilen sich dann auf verschiedene Teams. Unangenehme Situation, das heißt aber natürlich nicht, dass Christian Horner nie wieder zurück in die Formel 1 kommt. Man könnte jetzt noch Alpine in den Raum werfen, aber auch das, weiß ich, aus meiner Perspektive ist es irgendwie unrealistisch.
Warum?
Also ich glaube, ich weiß nicht, irgendwie kann ich es mir nicht so ganz vorstellen. Ja, ich weiß, der ist mit dem Priatore gut und alles drum und dran, aber ich weiß nicht, ist einfach so ein Bauchgefühl, was mir sagt, irgendwie sehe ich es nicht kommen. Ich kann das jetzt nicht so zu 100% begründen. Also ich fände es jetzt auch nicht schlimm, bin ich ehrlich. Also wenn er jetzt nicht mehr zurückkommt. Also
er ist schwierig. Also Horner ist ja schon einer der, und das muss man ihm ja auch zustehen, oder das muss auch ihm zugestanden werden, er hat Red Bull aufgebaut. Natürlich nicht er.
Keine Frage, natürlich, ja.
Natürlich nicht er alleine. Dazu braucht es natürlich auch immer die richtigen Leute noch dazu. Aber er war schon so einer, der maßgeblich mit einem großen Erfolg beteiligt war und die Erfolge, die sprechen ja auch auf jeden Fall für sich, die Weltmeisterschaften, die Fahrertitel, die Konstrukteurstitel, die man da geholt hat. Und ich glaube, das könnte schon verlockend sein, auch für Alpine. Nächstes Jahr jetzt die neue Ära, dann mit den Mercedes-Motoren. Da darf man durchaus gespannt sein, wohin sich dann Alpine entwickeln wird. Aber wenn man mal von allen Teams überlegt und das Einzige, was ihn wahrscheinlich reizen würde, wäre eben auch ein Team, wo er Anteile halten könnte. Ja. Und deswegen wurde ja Aston Martin ja auch genannt, weil da durchaus die Überlegung besteht, dass Papa Stroll irgendwann mal hinschmeißt, wenn der Sohnemann sagt, Dad, ich habe keine Lust mehr.
Der hat jetzt schon keine Lust mehr.
Naja, nach außen hin ist es immer noch was anderes. Aber da wäre es irgendwie denkbar gewesen. Aber bei welchem Team will er denn sonst noch Anteile halten? Bei Ferrari kannst du das kategorisch ausschließen.
Ja, natürlich.
und welche, also das, also Alpine wäre noch das einzige Team, wo man sagen könnte, das könntest du noch zu einem Weltmeisterteam wieder formen, weil sie waren ja schon mal Weltmeister. Ja, ansonsten, Haas brauchst du nicht drüber nachdenken. Sicher, das Team kann er durchaus kaufen, so ist es nicht. Wenn irgendwann mal Gene Haas keinen Bock mehr hat, wäre durchaus denkbar, aber daraus ein WM-Team zu formen, halte ich für sehr schwierig. Aber du hast ja sonst keine großen Optionen mehr. Also wenn in die Formel 1, dann eigentlich bliebe nur, also nach der jetzigen Konstellation, nur Alpine übrig.
Ja, wenn überhaupt, dann Alpine. Das ist ja das, was ich auch gesagt habe. Aber wie gesagt, ich sehe es nicht ganz passieren. Aber das ist ja auch Zukunftsmusik. Man sieht es ja, wenn es soweit ist am Ende vom Tag. Nur Cadillac hat sich damit halt dann jetzt definitiv erledigt. Ich glaube, da
wird man das Kapitel, bitte. Oder er macht es einfach so wie Günther Steiner und geht in die MotoGP und kauft da einfach
ein Team. Kauft sich ein Team. Ja, warum auch nicht, gell?
Für 20 Millionen.
Ja, wenn man so mal gerade so, keine Ahnung, auf dem Küchentisch rumliegen hat, warum nicht, gell?
Ganz sicher sonst nichts. Das ist ja mit ihm und so ein amerikanisches Konsortium, die sie zusammengeschlossen haben und in der Folge das Team gekauft haben. War auch eine sehr überraschende Meldung, by the way, von letzter Woche. Da gab es auch gleich wieder so ein paar hämische Kommentare, so was ich gelesen habe, wo dann der ein oder andere geschrieben hat, das nächste Team, was er dann kaputt machen kann. Also da, man merkt immer noch diese Verbitterheit von den ganzen Mick Schumacher-Fans, das hält bis heute an. Aber das ist ein Thema für sich. Jedenfalls, wenn es in der Formel 1 nichts wird für Horner, vielleicht mal in die andere Serie. Rein finanziell müsste der ja gar nicht mehr arbeiten. Der hat ja in den Jahren so viel Kohle gemacht.
Ja, und seine Frau, arbeiten. Die ist ja, sage ich mal, die hat ja auch schon ausgesorgt. Von daher, denen geht's gut, da bin ich mir sicher. Aber gut, dann lass uns das Kapitel doch mal abschließen und lass uns doch mal mit etwas weitermachen, was, glaube ich, noch ein Stückchen interessanter ist als diese ganze Geschichte im Vorhinein. Und zwar Stefano Domenicali hat mal wieder eine Idee. Und zwar dieses Mal möchte er die Formel-1-Rennen verkürzen und mehr Sprints einbauen. Sein Ziel ist praktisch mehr Sprintrennen, vielleicht auch ein Reverse-Grid, wie es in den anderen Motorsportserien gibt und auch in den Nachwuchs-Feeder-Series vom Formelsport gibt es das ja auch. Und das möchte er ganz gern kombinieren mit kürzeren Rennen und weniger Trainingssessions. Ja, ne, das ist dann mehr so ein Fokus für junge Leute, weil denen ihre Aufmerksamkeitsspanne ja nicht mehr so lang ist. Damit hat er recht, aber trotzdem.
Fragen wir dich doch mal, Chantal. Du bist ja noch quasi aus der jüngeren Generation. Sind dir denn die Rennen zu lang? Und was hältst du von den Trainings? Und brauchen wir mehr Sprints? Also die Frage kann man ja eigentlich, du bist ja ausgewiesene Expertin.
Genau, da. Ja, also. Ich habe kein Problem damit, ein ganzes Rennen zu gucken. Also wenn es natürlich super langweilig ist, dann spiele ich das Rennen auch schon mal ganz gerne auf mein Handy und spüle noch nebenbei oder so. Das mache ich dann auch mal, aber auch wirklich, wenn komplett tote Hose ist. Also wenn du wirklich 50 Runden DRS-Zug hast, dann okay. Aber sonst, ich habe kein Problem damit, mir ein Formel-1-Rennen in voller Länge anzugucken. Ich kann einen Film in voller Länge gucken ohne Probleme. Aber das ist ja, ne, das ist individuell, wie lang da die Aufmerksamkeitsspanne ist und ähnliches. Ist nicht mein großes Problem. Ich kann das jetzt, aber ich kann es verstehen. Ich habe schon von vielen anderen gehört in meinem Alter, die damit Probleme haben. Die sind auch sicherlich TikTok und so nicht ganz unbeteiligt dran, weil da gehen die Videos halt immer nur eine Minute und alles, was länger geht, wird dann schon schwierig. Und jetzt gibt's ja noch die Funktion, dass man die Videos in doppelter Länge abspielen kann, gell? Ich verstehe den Gedanken, aber ich finde dem seine Idee, also ich finde es nicht gut. Nee, also lass die Rennen doch so lang, wie sie sind, finde ich Quatsch. Mehr Sprints, auf manchen Strecken fände ich es interessant, aber da müsste man, glaube ich, das Sprintformat ein bisschen abwandeln, weil in der jetzigen Art, wie diese Sprintrennen gemacht werden, finde ich sie nicht besonders reizvoll. Es ist halt einfach so, ja okay, wir fangen das Rennen jetzt an und dann ist es aber auch schon wieder vorbei. Also da musst du schon sowas wie Miami haben dieses Jahr, wo es dann mal richtig abgeht, ne, wo du dann Regen hast und alles. Dann kann so ein Sprint durchaus sehr spannend sein. Aber ansonsten, da finde ich dann die Idee mit dem Reverse Grid oder so, finde ich dann gar nicht so schlecht. Also das könnte man im Sprintformat durchaus machen. Und dann würde ich wahrscheinlich auch Sprintrennen eher begrüßen als jetzt. Aber wenn es jetzt auch so bleibt, wie es ist, fände ich es auch nicht schlimm. muss ich so sagen. Also ich finde das jetzige Modell, so wie es existiert, mit den Freitagtrainings, mit dem Samstag drittes Training und Qualifying und Sonntag Rennen, finde ich eigentlich okay. So, du schüttelst schon den Kopf, du siehst das nicht so, aber das macht ja auch nichts. Aber es ist ja nur meine Meinung. Also ich störe mich, so wie es jetzt ist, eigentlich nicht großartig dran. Außer, ja, die Sprintrennen könnte man durchaus ein bisschen anders gestalten. Das wäre wünschenswert, aber ansonsten, ne. Wie siehst du das denn?
Ja, wo fange ich da denn da am besten an? Ich fange mal, weil du die Freitagstrainings oder die Trainings im Allgemeinen, ich finde die todlangweilig, die kannst du... Also da liegt wirklich null Mehrwert für die Leute. Also ich, selbst als Zuschauer vor Ort weiß ich nicht, es geht um nichts. Es gibt keine Punkte, es ist ja kein Duell. Jeder ist auf seinem individuellen Programm unterwegs. Die Zeiten sind, die kannst du eigentlich auch in die Tonne kloppen, weil sie nichts aussagen. Es ist einfach, also ich sehe hinter den Trainings 0,00 Mehrwert. Also
darf ich mal kurz? Ich,
gleich. Ja. Die kannst du da regelrecht abschaffen. Also das.
Ja. Da gehe ich mit. Ich sage nicht, dass die Trainings spannend sind. Aber da sage ich ja dann, wenn man dann wirklich über dieses Sprintformat nachdenken würde und das überarbeiten würde. Also von den Sessions her ist es ja okay, so wie es jetzt ist, aber dass man einfach die Sprintrennen attraktiver macht und dann können die freien Trainings auch gerne rausfliegen. Gar kein Problem. Mir geht es halt nur darum, ich hätte halt gern mehrere Tage Motorsport, nicht, dass es dann doch erst am Samstag spannend wird. Verstehst du, was ich meine?
Wenn alles langweilig wird, dann sind auch 3 Tage langweilig. Ne? Also das hängt auch immer davon ab. Ne? Also du musst, du musst ja erstmal vom Grundthema mal anfangen, ne? Also das Format. Aber wenn wir jetzt nur auf das Format zu sprechen kommen wollen, schafft die Trainings komplett ab. Ich brauche kein erstes, zweites, drittes Training. Das hat null Mehrwert. Legt das Qualifying auf den Freitag. Dann geht es wenigstens um was. Wobei ich auch sagen muss, mit dem Quali-Modus, wie wir es jetzt schon seit ein paar Jahren fahren, taugt es mir auch nicht wirklich. Klar, gut, die langsamsten 5 scheiden immer aus. Weiß ich nicht. Aber ich kann mich jetzt selten daran erinnern, außer es ist jetzt mal ein Crash oder sowas. Oder dass am Ende so lange getrödelt wird und man es nicht mehr rechtzeitig über die Linie packt, also vor Ablauf der Uhr, dann ist es auch nochmal was anderes. Hat man es in diesem Jahr auch schon oft erlebt, dass dann manche vorzeitig ausgeschieden sind, weil sie eben keine schnelle Runde mehr hinbekommen haben oder dann so unter Druck sind, nur eine schnelle Runde haben, weil die erste, die sie gefahren sind, gestrichen wurde. Weil verbremst, Dreher oder whatever und dass dann der Druck hoch ist, die Runde muss sitzen, aber das hast du auch nicht immer, aber so vom Grundsatz her, schieb das Qualifying auf den Freitag, schaff die Trainings komplett ab, mach von mir aus, wie es früher mal gab, weiß nicht, ob du das noch auf dem Schirm hast, am Sonntag gab es früher 15 Minuten Warm-up. Das ist schon sehr, sehr lange her tatsächlich. Du hast dann auch, klar, du hast am Freitag deine Trainings gehabt, am Samstag hast du das Qualifying gehabt und am Sonntag hast du, wenn der Rennstart war kurz vorher, war ein Warm-up. 15 Minuten, alle konnten nochmal sich aufwärmen, so wie es der Name auch schon verriet und dann ging es ins Rennen rein. So, das im Endeffekt, so macht das von mir aus an allen 3 Tagen, damit man einfach mal 2-3 Runden fahren kann und dann here we go, macht es auch spannender, als da sämtliche Programme irgendwie zu absolvieren. Samstags machen längeres oder machen zweites Rennen, so wie es in der Formel 2 oder Formel 3 zum Beispiel ist. Mach Rennen 1, Rennen 2, aber dann nicht diese halbe Stunde Nummer, diese 100 Kilometer. Das ist, wie du schon meintest, ne, kaum angefangen, schon wieder zu Ende. Und wenn es mal langweilig ist, dann hat es kaum angefangen und zu Ende. Und für was jetzt? Also, ne, und vor allem das eigentliche Problem bei den Sprints ist ja, die Fahrer riskieren natürlich auch nicht so viel.
Ja, weil ein paar Punkte da.
Ja, eben. Ich wollte es gerade sagen, weil für 8 Punkte beim Sieg und dann 8, 7 und so weiter und der 8-Platzierte kriegt noch 1 Punkt. Ja, mein Gott, da würde ich jetzt auch nicht gerade die Wahnsinns-Zweikämpfe führen, weil du
dir. Vor allem, weil du danach ja noch das Qualifying hast.
Erstens das und je nachdem, ne, dann auch noch das Rennen am Sonntag ist und wegen einem Punkt Unterschied, ne, also da ist es jetzt auch hops wie gesprungen, kein Mehrwert. Also die Punktevergabe ist fürs Sprint schon mal für die Tonne, deswegen riskiert auch kaum einer was. Die einzigen, die was riskieren, sind dann vielleicht die Mittelfeldteams, die dann vielleicht so Position 10, 11 sind, die vielleicht eine Chance haben, noch auf Platz 8 zu kommen oder bestenfalls Platz 7 und nochmal 2 Punkte mitnehmen können. Aber von der Spitzengruppe passiert da eigentlich selten irgendwas, außer aus Unachtsamkeit oder sonst irgendwie was. Und vor allem schafft den Sprint in seiner jetzigen Form aber komplett ab und mach einfach einen zweiten Grand Prix daraus. Dann hast du wenigstens, also dann lohnen sich auch diese teilweise horrenden Eintrittspreise für die Leute vor Ort, egal wo es stattfindet.
Ja, die sind ja wirklich Wahnsinn, ja.
Ja, vor allem ne, mit Hotel, und das ist natürlich dann auch nochmal entsprechend teuer. Also da kannst du schon, ordentlich hinlegen. Ne, wenn du aber weißt, ey, es sind 2 Rennen, ne? Samstag wird geil, Sonntag wird geil, und dann kannst du für die Fahrer, machst du wie früher, 15 Minuten Warm-up, ne, und dann können sie überlegen, okay, fahre ich mit Soft los, fahre ich mit Medium los oder was auch immer. 15 Minuten, das setzt dich schön oder das Team ordentlich unter Druck und dann feuerfrei im Rennen und sowohl in Rennen 1 als auch in Rennen 2 die normale Punktevergabe. 25 und dann in der Spanne bis runter. So, ganz einfach. Und am Sonntag das gleiche Spielchen nochmal aufs Neue, weil ganz ehrlich, ob du jetzt die Reifensätze am Freitag oder in den 3 Trainings verbrätst oder in einem 2. Rennen, ist auch egal. Also von den Reifen macht es kein großer Unterschied mehr. Gut, über die Distanz natürlich schon, aber von der Anzahl der Reifensätze wohl eher weniger. Und wenn einer einen Verbremser hat, ja gut, dann kannst du den Reifensatz eh schon in die Tonne kloppen. Ja. Aber so wie es jetzt ist, schaff die Trainings allesamt ab, null Mehrwert. Sprints in seiner jetzigen Form, schaff ab, null Mehrwert. Ja gut, und die Rennen am Sonntag, ja, klar sind wir natürlich weit davon entfernt von dem, was Domenicali da ins Spiel bringt mit Verkürzen und sowas. Aber das eigentliche Problem ist nicht, dass die Rennen zu lange sind. Sie sind teilweise zu langweilig, aber vor allem einfach auch, wenn wir jetzt, da müssten wir jetzt mal eine Grundsatzanalyse machen von den einzelnen Ländern. Wo, in welchen Ländern muss man denn Geld dafür zahlen? In Deutschland natürlich, ne, weil wir klar aus Deutschland sind, da hast du halt die Besonderheit, junge Leute, Sky-Abo eher weniger, da reicht es mit der Kohle nicht, ne? Und dann lieber, ach komm, nee, bevor ich jetzt Sky mache, weil was haben die da großartig von, müssen eh aufs Geld achten und dann lieber Netflix oder Disney oder weiß der Kuckuck noch was alles und Spotify, dann ist auch schon wieder der Ofen aus. Das ist doch das eigentliche Problem.
Ja, natürlich, wie gesagt, ja, ist ein schwieriges Thema. Wie gesagt, das mit der Aufmerksamkeitsspanne ist ein Argument, aber nee, also muss man jetzt nicht die Rennen verkürzen, das ist Quatsch. Also, ne, sonst, wenn du mal schon überlegst mit den ganzen Strategien und so, da fängt es da ja schon an. Dann hast du im besten Fall nur noch einen Stopper, weil alles andere macht schon gar keinen Sinn mehr. Und dann, ja,
fahren die sich da brav hinterher. Im Sprint wird ja gar nicht gestoppt. Das hast du im Sprint
ja gar nicht. Ja, der wird ja gar nicht gestoppt. Das kommt ja auch noch oben drauf, ja, ja.
So noch langweiliger. Deswegen,
nee, ich bin von seiner Idee nicht überzeugt. Das sind auch viele andere nicht. Wir haben uns noch ein paar Stimmen aus dem Paddock nämlich mit rausgesucht. Und ich würde da mal ganz gern Fernando Alonso zitieren. Der ist ja, sage ich mal, vom älteren Gefecht, ne? Der hat ja nicht die Probleme wie die jüngere Generation mit der verkürzten Aufmerksamkeitsspanne. Seine Aussage, das ist ein Problem der Gesellschaft und der Jugendlichen, aber nicht des Sports. Daher ist es wahrscheinlich nicht nötig, etwas zu ändern. Sehe ich ähnlich, zumindest was die Renndauer angeht. Dann habe ich aber mal direkt den jüngsten Fahrer aus dem Feld dem Ganzen gegenübergestellt, weil es ist ja ein schöner Kontrast. Und Kimi Antonelli sagt, Sprintwochenenden machen Spaß, weil da viel los ist. Man muss sofort konzentriert sein, weil man nur ein Training hat. Dann Qualifying und dann geht es direkt ins Sprintrennen. Aber ich denke, kürzere Rennen, das würde nicht wirklich funktionieren. Da
kommt mir gerade die Idee, nimm doch, weil das gerade mit Sprint und Qualifying, Rennen 1 das Resultat von Rennen 1 bildet die Startaufstellung für Rennen 2. Das wäre mega.
Das werden die niemals durchkriegen. Es wäre mega, aber das sehe ich nicht passieren.
Aber es wäre geil, oder? Weil dann musst du,
ja, es wär
du weißt dann genau. Weißt du, dann hast du nicht nur der Kampf um die Punkte, sondern vor allem dir ist auch bewusst, wenn du jetzt Letzter wirst, dann wirst du auch im zweiten Rennen große Probleme haben. Das heißt, ne, der zweifache Faktor an Spannung und an Druck, an Nervenkitzel, weil die Sprint machen Spaß, was zu viel los ist. Pff, nee, nicht wirklich.
Ja, ich finde es einen schwierigen Vorschlag, also da muss man definitiv noch dran feilen, so bitte nicht. Und ja, das sehen, wie gesagt, auch ein paar Fahrer so. Ich weiß nicht, willst du noch eine andere Meinung mit reinnehmen? Ich habe ja ein paar rausgesucht, aber ich glaube, alle vorzulesen würde jetzt ein bisschen den Rahmen sprengen.
Ja, ich nehme mal Ocon. Es wurde schon viel probiert, aber da merkt man eben auch, viel probiert, aber so richtig begeistert zu 100% ist es halt auch nicht, das merkt man.
Ja.
Ich finde es gut, dass wir in dieser Frage ein bisschen mit Stefano konsultiert werden, aber meiner Meinung nach besteht kein Grund, das aktuelle Format grundlegend zu ändern. Klammer auf, Anmerkung der Redaktion doch, Klammer zu. Und ich glaube nicht, dass die Show dadurch wirklich besser wird. Klammer auf, Anmerkung der Redaktion doch, Klammer zu. Als Fan möchte man mehr Racing sehen, ja, das würde mit meinem Vorschlag eigentlich gut zusammenkommen. Aber es ist ja auch schön, geduldig zu warten und sich auf das Rennen zu freuen. Naja, relativ. Zitat Ende. So, dann haben wir noch George Russell. Was haben wir da noch? Nehmen wir da jetzt noch kurz George Russell. Ich habe das Gefühl, dass manche Rennen potenziell vielleicht zu lang sind. Ein Rennen in Monza dauert etwa 1 Stunde 15 oder wie gestern 1 Stunde 13. Das schnellste Rennen der Formel-1-Geschichte. Während ein Rennen in Singapur fast 2 Stunden gehen kann. Das macht also auch ein bisschen Sinn, gewisse zu kürzen. Nee. Ich war nie ein großer Fan von Sprintrennen, Dito. Jetzt sehe ich den üblichen Grand Prix sogar vor. Dadurch wird jede Aktivität auf der Strecke viel bedeutungsvoller, während manche Freitage sich leicht überflüssig anfühlen. Genau. Wenn Teams mal mit viel Sprit, mal mit wenig Sprit fahren, mal mit hoher Leistung, mal mit niedriger. Ja, das wirkt einfach wie zu viel unnötige Zeit auf der Strecke. Kann ich absolut genauso unterstreichen.
Ja, ich finde auch, er hat das ganz schön formuliert. Ja, mit den Sprints, da gehe ich jetzt nicht so ganz mit, dass das jetzt so viel intensiver wäre als der Grand Prix an sich. Aber gut, ist ja auch Geschmackssache, gell? Wenn er das so sieht, ist das okay. Und ich glaube, für ihn im Cockpit eines Autos ist das auch nochmal ein bisschen anders als für den Zuschauer vorm Fernsehen. Ja, sag mal, die Meinungen gehen da bisschen auseinander, aber so wirklich überzeugt von der Idee, die Stefano Domenicali selbst da auf den Tisch gebracht hat. Ja, so wirklich überzeugt ist niemand, glaube ich, können wir festhalten. Irgendwie hat doch jeder so ein bisschen seine eigenen Ideen, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Aber
das kannst du auch vergessen, weil überleg mal, was die Veranstalter da zahlen.
Ja, deswegen, ja.
Das ist ja Wahnsinn. Die zahlen ja Millionen Beträge. Jetzt Monaco letzte Woche ja auch verlängert worden um 10 Jahre, wo ich mir gedacht habe, habt ihr ein Rad ab oder sowas? Die langweiligste Strecke, zwar die schönste oder eine der schönsten Strecken mit der ganzen Atmosphäre am Hafen und so weiter. Das ist, kann man sagen, Glamour-Feeling in der Formel 1. Nicht wie dieses aufgemalte Zeug in Miami da, das, wo ich immer wieder auch denke, also wer sich das hat einfallen lassen, hast auch so das Gefühl, das Geld ist ausgegangen am Ende. Hat er nur noch für ein paar Farben gereicht, aber 10 Jahre Monaco, also die Leute haben echt einen Schuss weg. Die zahlen so viel, die Fahrer kassieren so viel, von den TV-Sendern weltweit wird so viel an Lizenzen abverlangt und dann den Grand Prix kürzen. Glaube ich, ich bin mir sicher, da wird jeder ohne zu zögern sagen, genau das machen wir jetzt.
Ja, nee, also ist schwierig, aber wie gesagt, ich glaube nicht, das wird nicht passieren, da gehe ich von aus. Ich hoffe es vor allem, dass das so nicht der Fall wird. Ja, aber wenn wir doch schon von verkürzten Rennen reden, wir hatten gestern ein sehr kurzes Rennen, nämlich genau 1 Stunde, 13 Minuten und 24 Sekunden. Das war nämlich der kürzeste Formel 1 Grand Prix der Geschichte in Monza. Es gab keine Zwischenfälle, keine großen Zwischenfälle, alles ist sauber gelaufen. Es ist eine High-Speed-Strecke, keine Frage, da geht's oder so alles ein bisschen schneller. Aber ja, da hat ja Domenicali so ein bisschen das bekommen, was er wollte.
Aber es war ja nicht nur der kürzeste in Monza, das war generell der kürzeste ever.
Ja, sage ich ja, in der Formel-1-Geschichte der kürzeste
Grand Prix. Ich wollte nur noch mal, weil du noch Monza hinzugefügt hast, nicht, dass einer missversteht und dann gleich klugscheißend drunter schreibt, gilt aber für alle Grand Prix. Deswegen füge es nochmal hinzu, dass keiner auf die Idee kommt, das drunter zu schreiben.
Okay, Monza. Ich weiß, wir waren beide letzte Woche relativ gespannt auf das Rennen. Wir haben uns beide viel erhofft. Nicht nur wir beide.
Ich erhoffe mir jedes Mal viel.
Ja, aber ich sag mal auch erfahrungsgemäß der letzten Jahre konnte man sich eigentlich was Schönes erhoffen. Ist leider nicht so gekommen. Es war doch ein recht langweiliges Rennen mit wenigen Aufregern oder großen Momenten, leider Gottes. Startphase war gut und in der Endphase wurde es dann nochmal ein bisschen spannender, aber nicht unbedingt über das Racing geschehen, sondern aus anderen Gründen. Ja, ich weiß nicht, wollen wir mal einsteigen?
Naja, also ich habe gemerkt, warum war das gestern der kürzeste Grand Prix ever? Weil unsere Sendung nur 40 Minuten lang ging. Also das ist auch schon verhältnismäßig kurz. Viel zu erzählen gab es natürlich in der Form nicht. Nee. Ja gut, legen wir mal, machen wir den schönen Übergang mal. Nico Hülkenberg, der hatte gar kein Rennen. Für ihn war es auch eines der kürzesten Rennen seiner Karriere. Nämlich es hat geendet, bevor es überhaupt angefangen hat. Ein Hydraulikproblem in der Formation Lab. Am Ende der Formation Lab gab es dann einen Funkspruch, soll an die Box kommen, das Auto abstellen. Schon vor der Formation Lab gab es ein bisschen Aufregung, Mechaniker da hin und her geflitzt. Also da war man schon skeptisch, ob da irgendwas Technisches sein könne, hat sich dann ja als wahr herausgestellt. Und ich muss sagen, bei Nico Hülkenberg, so generell gut, für das Technische kann er natürlich jetzt nichts, ne? Aber Qualifying war auch wieder nicht so berauschend. Bortoleto Samstag war auch wieder deutlich stärker. Also zwei Gedanken dabei. Zum einen verpufft so langsam so ein Stück weit ein wenig der Glanz von Nico Hülkenberg. Also ja, der wurde ja so gefeiert nach seinem Podium in Silverstone und das erste nach 239 Grand Prix. Und hat man so ein bisschen ganz Deutschland oder die ganze Welt gefühlt hat so mitgejubelt, er hat es endlich mal geschafft, ne? Und jetzt geht's eigentlich noch so richtig vorwärts, aber bei ihm geht's seither eher komplett rückwärts. In den Qualifyings war es ja davor auch schon so, dass er da schlecht abgeschnitten hatte. Und das war ja die eigentliche Sensation auch, ne, von weit hinten dann noch aufs Podium zu fahren. Das war natürlich auch eine gute Leistung, aber ansonsten, ich finde, und das ist so Punkt 2, er verliert für meine Begriffe so richtig ein bisschen an Glanz. Also am Anfang der Saison war das anders. Da war er gefühlt die Nummer 1 im Team. Bortoleto war neu, ne, frisch in der Formel 1. Aber jetzt schon auch seit längerer Zeit hast du wirklich das Gefühl, dass Bortoleto Hülkenberg schon längst den Rang abgelaufen hat. Im Qualifying und aber auch im Rennen.
Ja, das Gefüge verschiebt sich da langsam, aber sicher ein bisschen. Ich weiß nicht mehr, von wem es kam, einen schönen Satz gehört. Nico ist das Auslaufmodell und Bortoleto ist die Zukunft. Ich glaube, das beschreibt die jetzige Situation gerade ganz gut. Ich sage nicht, dass Nico, sage ich mal, nächstes Jahr vom Grid verschwindet. Das wünsche ich mir nicht und das glaube ich auch nicht, dass das passiert. Aber ne, ich habe irgendwie das Gefühl, so das Podium war jetzt das Höchste der Gefühle und seitdem irgendwie lässt es halt einfach nach. Ja, da jetzt wie gestern, da spielt halt auch Pech mit, keine Frage. Aber ich weiß nicht. Ich glaube, das hat das irgendwie so ein bisschen besiegelt, das Ganze. Ich weiß nicht. Irgendwas ist da passiert in der Zeit. Vielleicht gibt es einem so ein bisschen den inneren Frieden. Ich weiß es nicht. Ich kann natürlich nicht in sein Gehirn reinschauen.
Er fährt nächstes Jahr für Audi. Also die Hoffnung und die Chance, die ist ja durchaus da, dass er dann nicht nur regelmäßig auf dem Podium auftauchen kann, man weiß es nicht, oder vielleicht auch nur um den Sieg mitfahren kann, man weiß es nicht, zu was Audi imstande sein wird. Na, also ich finde, das müsste doch eigentlich deine Motivation wirklich hochhalten, weil er ja eigentlich zu Sauber kam. Er wusste, okay, uns steht eigentlich ein schwieriges 25er Jahr bevor. Da ahnte ja noch keiner, dass man sich so schnell wirklich gemausert hat und dass man da wirklich regelmäßig in den Punkten mitfahren kann. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Motivation jetzt von ihm einfach weg ist, weil
nee, das glaube ich
jedem,
auch nicht.
Mit jedem Rennen mehr, was quasi absolviert ist oder Rennwochenende, ne, rückt man der Audi-Ära ein Stück weit näher. Ne? Also eigentlich müsste ja die Lust, die Leidenschaft und alles, die Motivation, die müsste ja eigentlich noch ein Stückchen größer werden. Ich glaube eher, meine Vermutung, dass einfach Bortoleto stärker geworden ist, dass Nico...
Ja, das so oder so, klar, der
ja,
ist
ja,
ja ein kontinuierlichen Lernprozess.
Genau, ich glaube nicht, dass Nico, weil die Quali-Schwäche im Sauber hat er eigentlich schon so fast das gesamte Jahr bisher. Im Rennen war er eigentlich nur immer stärker. Jetzt hat sich es eigentlich dahingehend verschoben, dass er, so, also dass Bortoleto sowohl im Quali als auch im Rennen stärker ist. Und das macht sich so bemerkbar für meine Begriffe. Aber ich finde, bei Sauber kann er sich das jetzt so noch leisten. Aber wenn sich da nächstes Jahr alles zur Audi-Ära formt, ich glaube, dann wird der Druck nochmal auch ein anderer sein, weil man sich bei Audi viel verspricht und viel erhofft, man viel investiert hat und auch weiter investiert. Und da brauchst du natürlich einen Fahrer, der da wirklich bei 100% ist. Ne? Und wenn das so weitergeht, dann weiß ich nicht, wenn es also nächstes Jahr so bei Audi, im Qualifying läuft es nicht, im Rennen läuft es nicht, dann könnte die Audi-Ära für ihn bald zu Ende sein. Dann kann er wieder zurück zu Servus TV und den Formel-1-Experten spielen.
Das ist ja genau das, was ich gerade versucht habe zu sagen. Ich sage nicht, dass er keine Motivation hat, um Gottes Willen. Ich glaube, der will so lange fahren, wie er kann am Ende vom Tag. Das gilt ja eigentlich für fast jeden Fahrer. Ich weiß nicht. Es ist halt irgendwie so ein Tief, aus dem er jetzt irgendwie wieder rauskommen muss. Ich meine, klar, für sein Pech kann er selber nichts. Aber ja, ist schwierige Situation gerade, kann man nur hoffen, dass es dann jetzt Richtung Saisonende wieder besser wird und dann nächstes Jahr, sage ich mal, auch auf einem hohen Niveau weiterfahren kann, weil sonst fährt der Bortoleto dem um die Ohren irgendwann. Ich meine, das macht er jetzt schon ein bisschen, aber wenn sich das so weiter durchzieht, sage ich mal, dann sieht es nicht gut für ihn aus und das ist dann halt auch leider so. Das bricht einem natürlich ein bisschen das deutsche Herz, ja, aber machst du nichts. Ne? Man muss performen, das ist halt die Formel 1. Und wenn du das nicht tust, dann verlierst du deinen Sitz. Ich meine, es ist ja auch nicht das erste Mal, dass ihm das schon passiert wäre. Er kennt das Spiel ja.
Aber man muss bei ihm halt auch dazu sagen, zum Schluss, als Schlusssatz, Hülkenberg hatte eigentlich immer das Pech, also in der Vergangenheit zumindest mal, immer zum falschen Zeitpunkt im falschen Auto zu sitzen.
Ja.
Das muss man einfach auch leider zusagen. Es gab ja mal, das hat ja Kai Ebel auch mal erzählt, er war mal nah dran, zu Ferrari zu wechseln. Das hätte mal die große Chance sein können. Da, wie wir wissen, so weit kam es nicht. Also er hatte natürlich auch viel Pech. Ne? Und dann quasi war er dieser Feuerretter und dann in der Corona-Zeit davon profitiert, kam er wieder zurück und allem drum und dran. Also ich glaube, wenn du eigentlich schon raus warst und dann per Zufall und Glück dann nochmal reinkommst, dann musst du alles wirklich dran setzen, damit du jetzt das Maximale rausholen kannst. Und ich glaube, das ist das, was mir an Hülkenberg aktuell fehlt. Am Samstag auch nach dem Qualifying, er wusste ja es nicht mal zu argumentieren. Er sagte ja selber nur, bin sprachlos. Ja, alle anderen auch. Aber wenn der Fahrer schon sprachlos ist, ja, wer soll denn die Antworten liefern können?
Ja. Schwierig.
Sprechen wir lieber mal über die Anfangsphase jetzt mal des Rennens, über die wenigen Highlights, die dieses Rennen so mit sich gebracht hat. Wobei, ich denke mal bei jedem Rennstart, wenn es dann losgeht, ich denke, ne, alle fahren sie ganz brav, schön durch die Kurve, keiner rempelt einen groß um, da keine Massencrashes. Nicht nochmal, dass das hier wieder mich keiner missversteht. Ich will nicht, dass die Autos crashen oder dass sich jemand verletzt oder sowas, aber guck dir doch mal die Rennen von früher an. Da gab es doch kaum ein Rennen, wo es direkt beim Start nicht schon irgendwie gekracht hat, wo der eine über den anderen drüber flog oder sie sich abgeräumt haben. Da war doch schon große Aufregung gleich beim Rennstart. Und heute alle ganz brav, gefühlt in einer Reihe, stramm in einer Reihe, kommen sie da alle durch die Kurve und dann hast du so kleine Momente wie gestern dann da, ne, dass dann Max Verstappen, wie er halt Max Verstappen ist, Max Verstappen Dinge tut, ne, und dann ja, Lando Norris da so vorbeigeht, den so ein bisschen dann rausdrückt, beide dann die Schikane abkürzen und dann, wie es Max Verstappen
halt tut. Nee, der Norris hat die Schikane ja gar nicht abgekürzt, das war nur der Verstappen.
Aber beide sind ja im Endeffekt, dann waren ja ein bisschen draußen dann, ne? Also waren ja mit vier Reifen draußen. Und deswegen, ja, dann musste er dann auch die Position zurückgeben.
Ja, ich weiß aber nicht, ob er wirklich eine Strafe bekommen hätte, wenn er es nicht gemacht hätte.
Die Position zurückzugeben?
Mhm.
Ja, die Rennrundensache war ja schon da, die Einblendung, dass es sich notiert hat.
Ja, die Investigation war da, aber
doch.
Ich weiß nicht, ich hätte vielleicht auch als... Weiß ich nicht, aber ist ja schön, sage ich mal, dass er was versucht hat, kann man ja machen, ne, weil...
Ja, aber er hat dann versucht zu argumentieren, ne, warum er dann im Endeffekt da so abgekürzt hat, ne, gleich der Funkspruch, um eigentlich im Wissen, ne, die Rennkommissare hören zu, so nach dem Motto, ne, hier, vielleicht zieht man Argument, Kreis, das ist natürlich Quatsch, war so, ne, und dann kam ja relativ schnell auch schon die Anweisung, gibt die Position zurück, war, glaube ich, am schlauesten, weil die Pace einfach am schnellsten war, als zu riskieren, eine 5-Sekunden-Strafe dafür zu bekommen.
Das, ja, hätte am Ende auch keinen Unterschied mehr gemacht, aber ja, nee, die Start, also der Start war ja, wie gesagt, gar nicht so schlecht. Einen guten Norris-Start sieht man selten und dass Piastri einen Platz verliert beim Start, sieht man auch selten. Deswegen an der Stelle mal zwei kleine Besonderheiten. Das war nämlich nicht nur auf den ersten beiden Plätzen spannend, es gab auch noch einen sehr schönen Fight zwischen Piastri und Leclerc. Ich finde, die beiden haben dann doch die ersten 5 Runden waren es. Habe ich schon ein paar Mal gedacht, so, jetzt kracht's gleich. Also, das sah mir nicht immer ganz koscher aus, aber haben sie schön gemacht. Das hat dann auch Spaß gemacht zu gucken. Und dann habe ich noch gedacht, so, boah, wenn das jetzt so bleibt, das Rennen, dann haben wir richtig was zum Angucken. Ne? Aber dann in Runde 6 ist der Piastri dann am Leclerc vorbei und von da aus wurde es dann auch eigentlich relativ, ja, langweilig für eine geraume Zeit. Den einzigen, den man in der Startphase auch noch hervorheben darf, der ja vom P10 gestartet ist, das war Lewis Hamilton. Der konnte sich dann in den ersten Runden auch direkt auf P6 vorarbeiten. Das ist eine solide Leistung. Klar, ich habe das Niveau so langsam halt einfach runtergesetzt, ne? Also ich erwarte einfach auch nicht mehr so viel. Was willst du machen, gell? Aber ich meine, es hätte wesentlich schlimmer enden können. Er hätte im Q2 rausfliegen können oder so. Ihr seid zum Glück diesmal nicht. Aber also
es hätte Norris auch passieren können. Da war auch kurz davor, ne? Also im Qualifying war er auch kurz davor, im Q2 rauszufliegen.
Oh ja, da war ich auch so, was machst du denn da? Dann hat er ja doch noch eine geile Runde hingezimmert.
Also ja, die ihn dann auf P5 gebracht hat. Also so geil war die jetzt am Ende auch nicht. War doch P5,
ja, aber die waren ja dann gebracht, oder? 10 Plätze oder so waren das, ja.
Ja, aber eins hat's mal noch zu Leclerc. Er hat ja selber nach dem Rennen ja auch gesagt gehabt, dass seine Hinterreifen einfach auch völlig überhitzt haben. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass das eben ja auch, weil er das ja auch in der Anfangsphase damit begründet hat, dass das einer der Gründe war, warum dann Piastri einfach an ihm vorbeikam. Aber Piastri hat das gesamte Wochenende über nicht so richtig die Pace gehabt. Der kam auch an Norris nicht ran. Also der war, er hat schon bessere Wochenenden gehabt, sagen wir mal so.
Ja, aber das ist ja bei jedem so, gell? Also ich meine, P3 ist jetzt wirklich kein katastrophales Ergebnis, aber ist natürlich auch nicht seinem Standard entsprechend, sagen wir mal
so. Der Blick hat ja wieder alles verraten, ne? Im Podest oben.
Ja, ne? Also ich glaube, auf eine Beerdigung hat er den gleichen Blick. Ja, also ich verstehe, aber auf das Thema kommen wir gleich noch, würde ich sagen.
Ja, zu Hamilton mal noch einen Satz, weil du sagst, die Erwartungshaltung eigentlich gedrosselt. Er hat ja hinterher so ein bisschen beschrieben, er hat sich gut im Auto gefühlt und allem drum und dran. Also er war im Endeffekt zufrieden, aber der Speed hat gefehlt und fürs Podium hat es nicht gereicht, bei Leclerc auch nicht. Was willst du zu Hamilton eigentlich groß sagen? Also mir fällt eigentlich nichts groß Negatives oder auch nichts groß Positives ein. Schön war es am Ende noch für die Fans eben. Also was ich natürlich geil finde, die Atmosphäre in Monza. Ne? Also wirklich, wenn das Rennen zu Ende ist, dieses Menschenmeer da. Also das ist Wahnsinn. Also das ist wirklich, das hast du, glaube ich, bei keiner anderen Strecke so eine geile Atmosphäre.
Nee.
Und vor allem, was mich auch positiv überrascht hat, was ich anders als nicht so tolle fand, als dann Piastri und Norris aufs Podium kamen, da gab es ein ordentliches Pfeifkonzert.
Ja, das ist das daneben, ja.
Aber dann, als Verstappen hochkam, auf einmal die ganzen Gesänge, Max Verstappen, Max Verstappen, Max Verstappen. Ja. Ist zwar einerseits schön, Max Verstappen, ne, also quasi die Ehre, die man ihm gewissermaßen erweist für seinen Sieg. Aber auf der anderen Seite, da McLarens da auszubuhen.
Nee, das gehört jetzt sich nicht, das ist auch nicht schön.
Aber trotzdem, die Atmosphäre war einfach geil und am Ende natürlich auch nochmal Leclerc, der dann auch nochmal an die Fans oder an diesen Zaun da kam und nochmal den Fans zugejubelt hat, später Hamilton genauso. Ich glaube, die sind happy, sicherlich irgendwo schade für die, dass da keiner von den beiden mal auf dem Podium oben war. Ich habe es jetzt auch nicht besonders erwartet, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber für die Fans, glaube ich, ist es schön. Aber ja, gut, vielleicht wird bei Hamilton einfach das jetzt der neue Standard. Happy zu sein über ein P5 oder über ein P6.
Ja, also das ist halt bei ihm auch so ein bisschen das Höchste der Gefühle. Mehr ist irgendwie gerade auch nicht möglich, gell? Aber ja, braucht man jetzt auch nicht auszuschlachten, das Thema. Das haben wir, glaube ich, die letzten zwei Male schon sehr ausführlich gemacht. Ja, aber dann nach der Startphase wurde es dann relativ langweilig. Wir hatten einen riesen DRS-Zug im Mittelfeld, der sich, glaube ich, von P6 mit Bortoleto bis P14, 15 gezogen hat. Die sind einfach alle schön brav hinterhergefahren. Der Verstappen ist vorne weggefahren. Der Norris war auch irgendwie im Nirgendwo, irgendwo zwischen Piastri und Verstappen, aber irgendwie auch 4 Sekunden nach hinten und 5 Sekunden nach vorne. Ja, war alles nicht so prickelnd. Ein bisschen kurzen Aufseher hatten wir dann mal, als dann in Runde 25 Alonso aus dem Boxenstopp kam, schön den Curb in der Mascari-Komplex mitgenommen hat und ihm einfach mal die Radaufhängung weggebrochen ist. Sah spektakulär aus. Also ich fand es in der Slow-Mo, konnte man richtig geil sehen, wie die auf einmal so weggebrochen ist. Das soll so natürlich eigentlich nicht passieren. Das hat ihn auch ziemlich aufgeregt. Der hat auch gesagt, warum immer ich? Und so langsam verstehe ich ihn auch, weil wenn irgendwas schief geht, es ist immer Alonso. Der kriegt es immer ab. Und das tat mir auch total leid, weil der ist ja auch schön in den Punkten mitgefahren. Der wäre sicherlich was drinne gewesen. Ja, schade. Tut mir leid für ihn. Kann man nur hoffen, dass es nächstes Mal wieder besser wird. Weil sein Teamkollege hingegen, der hat ja, ja nicht so viel auf die Kette gebracht. Ich meine, der ist, glaube ich, als letzter ans Ziel gekommen, wenn ich mich nicht täusche.
Ja. Solange halt einfach Dad einfach da ist, ne, dieses Vater-Sohn-Gespann.
Ja.
Dieses Dad, da gibt so ein schönes, so einen richtig geilen YouTube-Kanal, Lollipop, wenn du das irgendwie kennst. Die ist immer so ein, ich muss dir das mal schicken, auf so Comedy-Art und Weise so ein Grand Prix nacharbeitet, so in ja, wie so Zeichentrick. Ist hammergeil. Und dann hörst du immer dann auch, wenn bei Stroll irgendwas Technisches passiert oder irgendwie nicht so läuft, so lustige Art und Weise. So stelle ich mir jedes Mal immer Stroll vor, wenn ich ihn sehe. Ja, Gott, das ist einfach schade um dieses Cockpit. Da gäbe es so viel qualifiziertere Fahrer, die da so viel, die erstens Bock hätten, und zweitens, glaube ich, auch mehr rausholen würden und vor allem auch dem WM-Anspruch, das Aston Martin offensichtlich ja verfolgt, sonst würde man ja nicht so viel investieren, auch gerecht werden würde. Aber Gott, Stroll, ich finde es immer noch lustig, wo Alonso mal irgendwann gesagt hat, Stroll, der
Weltmeister sei... Weltmeisterpotenzial.
Gott, wo ich gedacht habe, Junge, glaubst du das denn wirklich? Also, ja gut, kannst du dich auch nicht sagen, hier, pass mal auf, das ist eine große, das ist die größte Pfeife, die ich je gesehen habe. Na, dann wird der natürlich schneller das Cockpit verlieren, als er auf 3 zählen kann. Ne? Aber ja, die Schleimspur war schon groß mit Weltmeisterpotenzial.
Ja, gut. Ich glaube, das hat er dann auch einfach, vielleicht wurde ihm Pistole in den Kopf gehalten oder so, wer weiß.
Erpresst, ne? Entweder du sagst es jetzt oder wir schmeißen dich raus. Ja. Einer hat aber noch ein anderes Potenzial. Wenn ich über...
Ja, red weiter, mach du ruhig.
Genau, du hast schon angefangen. Runde 40 gab es einen Zusammenstoß. Ich hab's kommen sehen. Die waren so dicht beieinander. Hm. Ich wusste es. Ich weiß nicht, ob es dir auch so ging. Ich habe gedacht, Carlos Sainz, der so mit ordentlich Frust fährt, ne? Und Berman, so ein bisschen noch der Rookie, der vielleicht noch ein bisschen unbeholfen ist, so, ne? Und beide so nah beieinander. Ich hab's kommen sehen. Ja, und es kam natürlich auch so weit. Beide haben sich dann berührt, haben sich gedreht. Hart fand ich aber, muss ich sagen, dafür die 10-Sekunden-Strafe. Also, wenn man mal überlegt, Hamilton, der hat nach Zandvoort, ne, für das Gelbvergehen, wo er die Geschwindigkeit nicht zu sehr gedrosselt hat, 5 Startplätze bekommen, wo es aber eigentlich 10 vorgesehen ist und da kann weiß Gott mehr passieren und da brummst du immer eine 10-Sekunden-Strafe auf.
Ja, die ganze Strafgebung ist einfach nur noch zum Hinterfragen. Also, das ist halt einfach so eine Inkonsistenz drin, das ist anstrengend. Ich finde es auch sehr harsch, zumal ja beide noch weiterfahren konnten. Eben. Hätte das jetzt jemanden das Rennen gekostet, dann ist das eine andere Geschichte, okay, aber sie sind ja beide weitergefahren und die sind, ja, da hätten Punkte drin sein können, aber auch eher unwahrscheinlich gewesen. Bei ich finde es auch hart.
Bei Berman wäre schon...
Also aber bei Sainz zumindest.
Ja, bei Sainz, das ist, also Sainz und die Kombi, oder die Kombi Carlos Sainz und Williams, ich komme nicht drauf klar, er selber kommt nicht drauf klar, keiner kommt da irgendwie drauf klar.
Ja.
Und, aber jedenfalls, worauf ich hinaus wollte, war, Berman hat ja nicht nur die 10 Sekunden kassiert, sondern eben auch noch zwei Strafpunkte. Das heißt, der liegt jetzt bei 10 Strafpunkten.
Ich weiß, der hat nur noch 2 Stück, ey, das ist schon viel.
Ja, und vor allem muss jetzt 4 Rennen insgesamt, muss er jetzt aufpassen, er darf, also ein Punkt dürfte noch dazukommen, aber meistens gibt es jetzt meistens sind es ja Vergehen mit 2. Ja. Das heißt, fängt er sich jetzt nochmal, oder anders formuliert, fängt er sich in den nächsten 4 Rennen 2 Strafpunkte ein, dann geht es ihm so, und das ist ja so dieses Kuriose, ne? Letztes Jahr Kevin Magnussen, der... Ne, als erster nach Jahren mal wirklich für ein Rennen gesperrt wurde, weil er die 12 Folge hatte. Ja. Und Olli Berman hat ihn ersetzt, nämlich dann an diesem Wochenende. Und jetzt ist ausgerechnet Berman in der Position, dass er selber jetzt kurz vor der Rennsperre steht. Ne?
Vielleicht holen sie dann den Magnussen wieder rein für das Rennen, wer weiß.
Das wäre lustig. So,
das wäre schon lustig. Also manchmal,
so wird sich der Kreis schließen.
Manchmal vermisse ich den ja schon. Also der hat ja immer für Unterhaltung gesorgt.
Naja... Für
einen Crash er hat für vielleicht. Unterhaltung gesorgt. Ich sag nicht, dass er dass die Generation Talent ist, aber sag mal, wenn der zu nah an Auto gekommen ist, ist es selten langweilig geworden, zumindest. Wer aber von dieser ganzen Bearman und Science-Situation dann profitieren konnte, das kann man gerne mal ruhig hervorheben, ist nämlich Hatcher, der sich damit in die Punkte retten konnte. Es ist zwar nur ein Punkt, aber wenn man überlegt, der ist aus der Pitlane gestartet und er sitzt immer noch in einem Racing Bull. Solide Leistung, also das ist natürlich auch von der Strategie aus gut gewesen. Der ist auf dem harten Reifen gestartet, im Gegensatz zu vielen anderen. Ja, schön gefahren. Ich glaube, damit unterstreicht er mal wieder seine Leistung. Das sind 8 Plätze gut gemacht. Es gab kein Safety Car oder so.
Ich sag's schön mal wieder, gemacht. Auch wenn du es nicht gerne hörst, ne? Hatcher nächstes Jahr bei Red Bull. Du hörst es ja nicht gerne, du willst es nicht.
Ich weiß aber, es doch auch.
Ja, aber du willst es nicht hören. Deswegen sag das jetzt nochmal. Hatcher wird... Da verwette ich alles, was ich habe. Der fährt nächstes Jahr an der Seite von Max. Da bin ich.
Das ist ja auch klar.
Es gibt keinen anderen. Also, ja.
Ja, natürlich.
Aber lass uns jetzt mal über den eigentlichen Mega-Skandal, über diesen Team-Order-Skandal sprechen. Ich muss sagen, ich fand es einerseits, also in gewisser Weise, gut, was heißt Skandal, ist natürlich jetzt.
Lass uns ja erstmal erklären, was passiert ist.
Bitte.
Ja, also, Runde 45. Piastri kommt zum Boxenstopp, holt sich den soften Reifen, kommt wieder auf P3 raus. So, eine Runde später kommt dann Lando Norris auch in die Box, holt sich auch den soften Reifen, nur vorne links.
Ich muss eins erwähnen noch, als man das Norris mitgeteilt hat, hat er ja noch nachgefragt, ob das ein Versuch des Undercuts.
Okay. Komme ich noch drauf, ja. Ich wollte erstmal erklären, was passiert ist. Genau, so Norris macht genau das Gleiche. Eine Runde später will sich auch den Softreifen abholen. Vorne links klemmt's mal wieder. Ist ja auch nicht das erste Mal, dass das passiert ist. Kann einem so langsam auch leid tun, auch irgendwie ist es immer nur er, ne? und dadurch ist dann nämlich Piastri am Lando vorbeigefahren.
5,9
Und normalerweise, ist es ja so, dass, wenn du, sag ich mal, Teamkollegen, ne, du holst eigentlich immer den ersten rein, der führt von den beiden. Und dann den zweiten. So, McLaren hat es aber so gerechtfertigt, da Piastri von Leclerc ja nicht überholt werden sollte, hat man Piastri zuerst gestoppt. Und dann Lando ist dann halt ein bisschen daneben gegangen, das Ganze. Und dann kam halt der Call. Von wegen, ja bitte tausch die Plätze zurück. Und der Piastri war erstmal so... Okay.
Hat auf Ungarn verwiesen?
Ja, es wurde dann auf Ungarn verwiesen. Kann man machen, muss man nicht. War ein bisschen eine andere Situation, aber ich sag mal, jetzt sind sie quitt. Ne? Jetzt kann man das Thema endlich mal begraben.
Ja, aber Piastri hat ja aber auch gesagt, also auch ein langsamer Stop gehört zum Racing dazu. Also er war mit der...
Ist auch so.
Mit der Entscheidung war er nicht konform. Das hast du deutlich gemerkt und auch im Nachgang.
Lando wäre auch Lando wäre auch nicht happy gewesen, wenn es umgekehrt gewesen wäre. Und das ist auch total nachvollziehbar, dass er damit nicht happy ist, weil es ist nicht seine Schuld, es ist wiederum aber auch nicht Norris' Schuld, es ist die Schuld von der Boxencrew am Ende vom Tag. Dafür kann keiner von den beiden was und ich finde es verdammt schwierig, ja, aus meiner Sicht diese Entscheidung zu bewerten, weil
doch,
ich verstehe beide Sichtweisen.
Ja, aber das hat mit Racing nichts zu tun. Also Racing hat weniger was von Verständnis oder Mitverständnis zu tun, sondern natürlich ist es kein Fehler von Norris gewesen und umgekehrt auch kein Fehler von Piastri gewesen, aber es ist trotzdem die Boxencrew von Lando Norris. Ja, ihm ist das schon oft passiert, es hat diesmal wieder gehakt, es sind noch 5,9 Sekunden gewesen, aber als Team, wenn du solch eine Strategie fahren willst, musst dir auch immer wieder bewusst sein, dass immer irgendwas mal passieren kann. So, du gehst ja, also von der Denke, die man bei McLaren da hatte, war, dass einfach alles reibungslos verläuft, dass es zu keinen Zwischenfällen kommt. Aber es kam zu diesem Zwischenfall. Ich sag mal so, ich tue mich nur schwer damit, also wenn es diesen, deswegen habe ich es vorhin auch gerade reingebracht, als man Lando mitgeteilt hatte, dass Piastri zum Stop kommt, als erster zum Stop kommt, war seine Frage, ob das ein Undercut-Versuch werden soll, dass Piastri an Norris vorbeikommt. Dann hat man gesagt, also ihn versichert, es wird zu keinem Undercut kommen. Dann natürlich in der Folge, ihn dann Piastri vorne zu lassen, hätte natürlich dann ein bitteres Beigeschmäckle gehabt. Ne, weil so
das wäre ganz schwierig gewesen, ja.
Ja, weil da hättest du dich fragen müssen, wollt ihr mich verarschen? Ich frage euch doch noch, soll es ein Undercut werden? Ihr sagt, nein, klar, das ist jetzt am Boxenstopp ist es dran gescheitert, aber warum habt ihr mich nicht vorbeigelassen? Also das einzige Problem an der Konstellation, wie man es gemacht hat, war für mich dieser Boxenstopp und die Rechtfertigung, nein, oder die Absicherung, es wird kein Undercut werden. Weil nur dadurch war das Team eigentlich gezwungen, Norris die Position zurückzugeben. Hätte es diesen Call nicht gegeben oder diese Zusicherung nicht gegeben, hätte man locker argumentieren können, pass auf, das ist Racing. Wenn es bei meiner Box irgendwie gehakt hätte, dann hätte ich auch halt Pech gehabt. So. Es gehört zum Racing dazu, dass im Stop eben auch fehlschlagen kann, schief läuft, wie wir es hier gehabt haben. Und dieses Free Racing hätten sie dann auch so machen können. Ja, dann Lando, also auf geht's, dann ja gehen. Und er hat durchaus auch eine schnellere Pace gehabt, wie man gesehen hat, weil als Lando dann an Piastri wieder vorbei war, da konnte er sich nicht lange
gefahren,
ja eben. Also ich glaube, man hätte es auf die Weise schon auch lösen können, nur hätte es hinterher zur Diskussion geführt, Kinas, ihr gebt mir die Zusicherung, kein Undercut, dann hakt's bei mir in der Box, Piastri ist vorbei und ihr gebt mir die Position nicht zurück. Der große Fehler war einfach nur dieser Call, diese Absicherung. Hätte es dir nicht gegeben, hätte man es klar mit Racing begründen können, Piastri bleibt vorne, sorry, Pech gehabt, so, und dann freies Rennen, free dann jagt ihn, dann free to race, genau, dann holt ihr die Position einfach auf der Strecke zurück und das hätte ihm durchaus gelungen. Oder sie hatten zu große Angst, dass es einen von beiden wieder trifft, der sich wegschießt oder dass sich beide wegschießen. Das hätte natürlich in der Folge auch passieren können, gerade wir gehen Richtung Saisonende, also, ne, vielleicht einfach, weil hinterher der Call an Piastri war dieses Free to Race. Aber auch mit dem Zusatz,
sagen wir
sinngemäß, genau, Macht bleibt fair, Macht sauber. Weil man genau weiß. Ne? Und ich finde aber, man hat aber auch einen Fehler gemacht, meiner Meinung nach. Man hat eigentlich immer beteuert, man lässt die Fahrer frei fahren. Man greift nicht aktiv ein. Und das, was man aber gestern gemacht hat, war schon ein aktives Eingreifen.
Ja, durchaus.
Wir reden jetzt natürlich nur über 3 Punkte. Aber trotz allem, du weißt nicht, wie sich das jetzt in den nächsten 8 Rennen noch entwickelt.
Ich wollte gerade sagen,
ob am Ende genau diese 3 Punkte sind.
Ja, und am Ende verliert Piastri die Weltmeisterschaft mit 3 Punkten. Weißt du, dem muss nur mal das Auto kaputt gehen, so wie Norris vergangene Woche. Und dann sieht das schon wieder ganz anders aus. Also, ich finde es eine ganz schwierige Situation. Auf der anderen Seite bin ich auch froh, dass ich da nicht an der Pitwall sitze, weil ich glaube, das ist halt das Problem, wenn du 2 Fahrer im Weltmeisterkampf machst. Egal wie du machst es falsch. Zumindest für eine Seite. Und deswegen, ich fand es eine gewagte Aktion und ich finde auch, ich glaube nicht, dass das irgendein anderes Team so gelöst hätte am Ende vom Tag. Aber ich finde halt, McLaren ist sehr auf diesen internen Frieden aus. Und deswegen, glaube ich, werden manchmal aus dem Effekt heraus dann so Entscheidungen getroffen. Ich meine, ich hätte es auch gelesen, der Call kam letztendlich von Andrea Stella selbst. Er hatte das wohl so entschieden, dass diese Positionen wieder zurückgetauscht werden. Oh, wenn der Chef das sagt, ja, dann ist das so,
Stella,
gell? Ja,
aber Stella hat aber auch gesagt, wenn jetzt noch ein anderes Auto dazwischen gewesen wäre,
dann zwischen hätte sie
Norris
machen
und Jasny, hätten sie nicht zurückgetauscht.
Hätte sie auch nicht machen können, dann hätte sie Position verloren mit beiden Autos.
Ja, aber trotzdem, wo ist trotzdem die Fairness? Norris wäre ja,
ja
trotzdem
deswegen,
Freunde
ich
gewesen.
Sag ja, du kannst es nicht richtig machen. Das ist ja genau das, was ich gerade versuche zu sagen. Egal wie du es machst, du machst es falsch.
Schief. Der Hausding hängt trotzdem schief. Piastri, hast ihn ja im Funk gehört, du hast ihn danach in den Interviews gehört, der war auf dem Podest, ne, sein Blick, der war eh schon bedient. Also, und er hat ja selber auch gesagt, dass das hinterher nochmal besprochen wird. Also das wird natürlich schon zum, oder wurde zum Thema gemacht. Aber was ich so abgefeiert habe, war dann eben der Funkspruch von Max. Also wirklich, als man ihm das mitgeteilt hat, dass die Positionen tauschen und dann dieses hämische, dieses spöttische Haha, so dieses Lächeln, dieses ich kann es nicht glauben so.
Er ist halt wieder typisch gemacht, Max, so. Ne? Ja, ist typisch. Ja,
aber
Max.
Er hat doch recht. Ich hätte es auch nicht gemacht. Er hat voll
recht.
Ja,
aber auf der anderen Seite denke ich mir halt auch, Piastri hätte so einfach die Position nicht zurückgeben können. Ne?
Ja.
Hätte auch machen können, aber er hat sich dazu entschieden, es zu machen.
Ja.
Deswegen kann man jetzt noch ausschlachten, wie man will. Ich meine, passiert ist es jetzt. Und wie gesagt, wenn Piastri komplett durchgezogen hätte und einfach gesagt hätte, ja gut, dann soll er halt fighten, dann würden wir jetzt eine ganz andere Diskussion führen, weil ich glaube, dann würden wir über ein Double DNF sprechen oder so. Ne, und das unterscheidet dann halt auch Max und Piastri.
Ja,
und Max lacht darüber und ein Piastri macht's halt.
Ja, aber da siehst du einfach, der eine ist vierfacher Weltmeister, weil er einfach so dieser Bad Boy auch ist.
Ja.
Der macht halt einfach das, was seinem eigenen Nutzen entspricht. So. Und wenn es um die WM geht, und klar wirst du
dann
bei Red
du
Bull
nicht,
nie diese Konstellation, wird's nie kommen, weil da ist klar, ne, Nummer eins, ganz oben
Super
ist Max.
Super Max, ja.
Und unten, ne, also in die Situation kommst du erst gar nicht. So. Aber ganz ehrlich, wenn Oscar hätte wirklich richtig das Arschloch sein müssen, hätte sagen müssen, pass mal auf, so wie er es eigentlich schon eigentlich angefangen hat zu sagen. Er war eigentlich auf dem richtigen Weg bei seinem Funkspruch. Aber dann dieses, ja okay, aber wenn ihr das so wollt, dann mache ich das so. Das war dann so, da unterscheiden sich Verstappen und Piastri. Verstappen hätte gesagt, wisst ihr was? Nee, Pech, sorry, ist nicht mein Problem.
Ja.
Ich fahre mein Rennen jetzt. Ich will Weltmeister werden. Wenn er Weltmeister werden will, ja, dann muss er mich überholen. Punkt.
Ich kann dir aber auch genau sagen, wie das dann geendet wäre, wenn er sich dazu entschieden hätte, das nicht zu machen. Dann hätte die Pitwall genauso angefangen wie Norris letztes Jahr beim Ungarn Grand Prix, dass sie so richtig anfangen, dich emotional zu erpressen. Also das ist ja, das haben die ja letztes Jahr gemacht, von wegen, ja, aber du brauchst ja ein ganzes Team, gell? Denk da dran, wenn du das jetzt so und so machst, so nach dem Motto. Dann hätte das angefangen. Es hätte wahrscheinlich nichts geändert, weil es war nicht mehr genug Zeit am Ende vom Tag. Es waren nur noch 4 Runden bis zum Ende. Aber dennoch, ganz komische Situation. Ich hoffe, wir sehen das so einfach nicht nochmal. Wir sollen einfach die Boxenstops richtig machen.
Doch, wir sehen
das
nochmal so. Und dann macht das aber anders. Und dann macht das anders.
Ja, nee, ich sag nur, die sollen einfach ihre Boxenstops richtig machen und dann ist das Thema erledigt.
Aber das gehört zum Racing dazu. Ja, aber das,
ja,
du weißt,
weiß.
Es kann halten. Es sind andererseits die Schnellsten halten den Rekord mit 1,94 oder was es
glaube
ich
waren. Aber sie verkacken es halt auch manchmal.
Ja, aber das ist nicht aber nicht das Pech des Fahrers. Also Piastri, das wäre mein Appell. Ich würde sagen, das nächste Mal, das muss er sich selber sagen, wenn das nochmal vorkommt, und das würde ich dem Team auch klar so sagen, pass auf, ich habe das dieses Mal gemacht, das nächste Mal könnt ihr mich mal. Dann soll er mich auf der Strecke holen. So würde ich
das
sagen.
Das macht er auch kein zweites Mal, das macht er auch nicht nochmal.
Ja, nee, ich kann es ihm nur
empfehlen. Ich glaube, wäre es jetzt um P1 und P2 gegangen, dann hätte er es so oder so nicht gemacht.
Ja gut, da ist der Punkteabstand auch eben größer, ne? Reden wir eben auch über 7 Punkte.
Ne? Ja, aber ich sag mal,
jetzt sind es 3.
Wir hoffen einfach mal, dass das jetzt am Ende nicht die WM entscheidet. Das wäre
Wir werden
belastend.
Uns daran zurückerinnern. Wir werden, also wir werden
er wird sich
so
daran zurückerinnern.
Ja, wir werden es dann sehen, vielleicht in Abu Dhabi, wenn dann beide mit der gleichen Chance, Weltmeister zu werden, nach Abu Dhabi reisen und am Ende genau 3 Punkte den Unterschied machen. Dann weißt du, woran du oder wonach du suchen musst. Und dann wäre ich aber richtig angepisst.
Dann weißt du auch, dass du das definitiv nie wieder machst.
Ja, spätestens dann wirst du sagen, so Tina, das nächste Mal Mittelfinger.
Ja, so. Aber gut, lass uns doch mal aufs finale Ergebnis kommen.
Ja, Max Verstappen hat das Rennen gewonnen, ja.
Ja, schön. Mit 20 verdient. Sekunden, ne? Gibt einem so ein bisschen 2023 ja, Flashbacks.
Das war krass. Ja, das war krass, diese Dominanz auf einmal, wo McLaren...
Ganz einfach, ne? Der Red Bull ist halt super schnell auf den Geraden, der McLaren ist es nicht. Und da du halt in Monza mehr Gerade als Kurve hast, kann er das natürlich dann auf den Geraden alles rausfahren, gell?
Ja, aber die haben auch einen neuen Unterboden, ein paar neue Teile sind schon auch noch
mit dabei. Ja, das rein, kommt natürlich auch noch mit rein, aber ich glaube nicht, dass Max Verstappen jetzt den Rest der Saison dominieren wird.
Nee, aber ich würde mir wünschen, wenn er einfach, was die Pole betrifft und auch was den Sieg betrifft, mitfighten kann. Das würde ich
das
mir wünschen.
Das wäre schön, ja. Aber um die WM kämpft er nicht mehr. Nein. Ich habe eine interessante Statistik gesehen. Wenn er jetzt jedes Rennen gewinnt, Lando und Oscar mindestens einmal DNFen und dann nur noch hinter ihm auf dem Podium landen, könnte er noch Weltmeister werden. Mit einem Punkt Vorsprung. Oh
Gott. Naja, also da müssten ein paar Boxenstops wie gestern, aber so wirklich grandios. Ja. Vielleicht einfach mal, vielleicht müsste mal Helmut Marko sich der ein oder anderen Mechaniker packen, ne, und mal einen Scheck rüberreichen. Ne? So nach dem Motto, sieh mal zu, dass die Boxenstops hin und wieder mal, gerade wenn es drauf ankommt, ne, dann hakt es auf einmal, ne? Dann klemmt was, Gott, Pech. Ja. Nee, er hat's verdient, also hat sich auch richtig gefreut, er hat gefeiert, die Leute haben ihm zugejubelt, es tat ihm gut, ein bisschen Balsam auf der Seele, nachdem es erst sein 3. Sieg in diesem Jahr, ne? Wenn man das überlegt,
seit Imola.
23, wenn du 23 ansprichst, ne, da waren es 19 Siege, jetzt ist es mein 10. Sieg und wir sind im 16. Im 16. Rennen, also das siehst du mal, wie sich das alles wirklich so verändert hat, ne? Also von dem her, ich würde mir wünschen, dass er jetzt einfach mitmischen kann, auch einfach der Spannung wegen und es würde dem Ganzen gut tun, Renngeschehen. Ein Satz vielleicht mal noch zu Noda, weil wir schon über Verstappen sprechen. Max Verstappen hätte jetzt beinahe noch zu Noda noch überrundet her. Also ich weiß nicht, was man eigentlich bei Red Bull noch braucht, um zu sagen, guck mal, überleg mal, weil wir gerade von Punkten es hatten. Guck dir mal den Punktestand in der Konstrukteurs-WM an. Man hat wir hatten gestern darüber gesprochen, die haben realistische Chancen, Platz 2 noch zu holen. Aber mit einem Fahrer wie Yuki Tsunoda, also du brauchst 2 starke Fahrer. Max Verstappen alleine hat das nicht gewuppt. Du brauchst 2, weil es hilft nicht, wenn einer selbst einen Sieg einfährt und dann aber McLaren aufs Podium 2-3 abdeckt, dann wird es, oder von mir ist Ferrari oder Mercedes, wie auch immer, dann da. Die haben zumindest mal 2 aktive Fahrer. Bei Red Bull hast du ja das Gefühl, Tsunoda ist, ich weiß nicht, wo der fährt.
Ne? Ich vergesse auch manchmal einfach, dass der existiert. Also. Ja, aber es ist doch wirklich so, wenn man über Red Bull redet, man redet nur über Max Verstappen.
Ja,
weil der Tsunoda einfach, der ist einfach unsichtbar, der erreicht nicht wirklich was. Der fährt einfach irgendwo hinten im Feld rum.
Ich kann nur sagen,
er war halt auch dabei.
Aber schmeiß den raus, ganz ehrlich, schmeiß den raus, weil wenn du wirklich gut, ich glaube, das einzige Problem, was Red Bull hat, ist, wen sollen wir denn nehmen? Das ist das andere Thema, weil alle, die du jetzt in dieses Auto reinsetzt, verbrennen sich die Finger. Jetzt schon Hatcher da reinzusetzen, ist zu früh, der Druck zu groß, vor allem, wenn du sagst, pass auf, wir setzen nicht da rein, damit du mit Max zusammen P2 in der Konstrukteurs-WM holst, das geht nicht auf. Du brauchst einen Erfahrenen, der mit der Situation umgehen kann. Aber die Frage ist, wer sollte das am Ende des Tages sein? Ne? Also von den Rookies, von den jungen Fahrern, nicht. Perez bietet leider keine Option mehr, der ist jetzt bei Cadillac. Der Vater träumt schon wieder vom WM-Titel, was ich auch ganz amüsant fand. Ja, gut, hol dann einfach vielleicht hier Ricciardo zurück.
Der ist durch. Der hat ja jetzt erst seine neue Partnerschaft mit Ford bekannt gegeben.
Ja, ich weiß.
Dem seine Racing-Tage sind vorbei. Der will auch nicht mehr. Schade drum, ich mochte den immer sehr gerne, aber
Mark Webber kannst du auch nicht nehmen. Der macht ja jetzt eher Managementaufgaben, ist auch schon zu alt dafür. Ja, blöd, ne? Also wenn du da irgendwie reinsetzen willst.
Gibt keine Option so wirklich.
Nein, aber mathematisch ist es möglich und es ist, weil der Vorsprung, Red Bull hat nur 41 Punkte oder liegt nur 41 Punkte hinter Ferrari, die auf 2 liegen, 21 Punkte zu Mercedes, die beiden trennen 20 Punkte voneinander. Es ist möglich, aber wenn der Japaner da ständig irgendwo nirgendwo rumgurkt, ja, der wird das nichts. Also das ist, da kannst du das Auto gleich stehen lassen. Dann brauchst du nicht einen zweiten Fahrer, der mitfährt.
Ja, da muss man einfach sagen, in diesem Fall sind halt ausnahmsweise mal die Gesetze der Mathematik ausgehebelt. Ganz einfach. Da bringt dir auch die meiste Rechnerei nichts mehr am Ende vom Tag. Ja, keine Ahnung, ist halt jetzt ein bisschen Tsunoda Abschiedstour. Hat dann am Ende der Saison erledigt und dann kann man sich ja denken, was keiner passiert.
Vermissen wir den keiner. Vermissen wir den keiner. Das wird wahrscheinlich dir gar nicht auffallen, dass der überhaupt weg ist.
Nee, das Einzige, was ich damals irgendwie so extrem lustig an ihm fand, waren seine Wutausbrüche am Radio, aber nicht mehr die gibt's. Also von daher, er ist gereift.
Ja, er ist gereift, aber leider nicht in die richtige Richtung. Ja. So, dann sind wir eigentlich durch, oder?
Ja, wir können noch mal kurz die Challenge abschneiden, obwohl es da nicht so viel zu sagen gibt. Ich wiederhole gerne noch mal die Tipps von letzter, die wir jetzt für diese Woche abgegeben haben. Timo hat auf Norris, Piastri und Russell getippt. Ich habe Russell falsch geschrieben, sehe ich gerade. Hoppla. Und ich habe auf Piastri, Norris und Leclerc getippt. Recht hatte am Ende keiner. Und deswegen kriegt auch keiner Punkte. Und deswegen steht es dann halt nach wie vor 3-2 für Timo. Hat sich nichts geändert. Sind immer noch 8 Rennen, Timo, grinst nicht so.
Ein Rennen weniger, wo du Punkte machen kannst. So, also, wir halten fest. Genau. Ich führe immer noch, das ist das, was zählt. Ich hätte gern meinen Vorsprung ausgebaut. Die nächste Challenge können wir dann nächste Woche eigentlich machen. Weil
machen wir nächste Wochenende, Woche.
Weil, kommendes Wochenende ist ja Formel 1 Pause. Das freut mich ja auch ganz besonders. Man hat ja auch ein paar andere Dinge noch im Leben zu tun. Deswegen nächste Woche überlegen wir uns was Schönes, was wir dann machen. Wir haben ja noch so viele Themen, über die wir mal gesprochen haben, was wir da mal angehen können. Da werden wir uns sicher was Schönes überlegen, über das wir nächste Woche sprechen. Und gucken wir mal, was sich so in dieser Woche tut oder auch nicht tut. Wir werden es sehen und hören. Und wenn jemand ein paar Vorschläge hat, weil ja Chantal immer so fit ist mit den ganzen Adressen, die wir haben und Nummern, the stage is yours.
Ja, Vorschläge und Feedback gerne an podcast@champone.de oder über WhatsApp an die 0821. So. Oh, warte mal, ich habe da zu klein geschrieben. Scheiße. Okay, nochmal. 082-1. Oh mein Gott.
Das klappt ja heute gar nicht mehr, oder?
Timo, also, mach mal bitte. Ich sehe es nicht. Es ist zu klein.
Nee, mach ruhig weiter. Ich finde es lustig gerade so. Irgendwann klappt es. Komm, alle guten Dinge sind drei.
Ich zoome nochmal weiter ran, dann sehe ich auch alles. So, jetzt ist groß genug. 082-1207-11-357. So. Entschuldigung,
nächstes Mal. Machst du nächstes Mal einfach einen Bindestrich daneben, weißt du? Dann kannst du es besser sehen.
Nee, vielleicht mache ich einfach die Schrift ein bisschen größer. Ich habe das so Winnie auf meinem Laptop eingebildet, ich konnte da gar nicht lesen. Aber nächstes Mal mache ich es größer, dann ist das auch kein Problem. Entschuldigung an die Zuhörer, dass ihr euch das jetzt antun musstet. Aber ich trage die Brille ja nicht ohne Grund.
Ja, ich fand es ganz amüsant, auf jeden Fall zum Schluss dieser Podcast-Ausgabe und damit sind wir auch schon wieder durch und es war mir wieder eine Freude und ich werde mit einem Grinsen aus dieser Podcast-Folge gehen, weil ich führe ja. Mit erhobenem Haupt gehe ich aus dieser Podcast-Ausgabe, verweise auf die nächste News-Sendung dann am Mittwoch und die nächste Podcast-Ausgabe dann am nächsten Dienstag.
Genau.
Eine schöne Woche von meiner Seite aus schon mal und danke Chantal.
Ja, danke Timo. Ich verabschiede mich auch. Lasst es euch gut gehen und wir sehen uns nächste Woche wieder. Ciao, ciao.
Macht's gut, ciao.
Wheelspin, der Formel 1 Podcast, wurde präsentiert von Dr. Anzai, dein Marktplatz für medizinisches Cannabis.
Champ One, der Formel 1 News Kanal.